Alle Fragen rund ums Geld beantwortet Ihnen jeden zweiten Donnerstag der Radio Oberland Finanzexperte Karl-Heinz Lindebner.
Wir haben ja vorher schon kurz angerissen, das heutige Thema der kommenden Stunde ist ja Immobilienkauf. Jetzt haben ja viele Menschen den Wunsch, eine eigene Immobilie zu besitzen und diese dann auch selber zu bewohnen. Aber jetzt mal ganz konkret gefragt, was ist wirtschaftlich besser? Selber drin wohnen, also die Immobilie selbst nutzen oder weitervermieten?
Ja, Simon, aus wirtschaftlicher Sicht natürlich ganz klar die vermietete Immobilie. Es gibt nur eine Ausnahme, wenn der Kapitaldienst, also die Zinsen und die Tilgung, die man an die Bank zahlen muss, niedriger wären als die Miete, die man bezahlen müsste. Dann kann man sich das überlegen. Und ich selber kenne ein paar Leute, die einen großen Immobilienbesitz haben, selber aber in einer gemieteten Wohnung leben. Und ich habe sie einmal gefragt, warum sie das tun, und die Antwort war eigentlich sehr einleuchtend. Und sie haben gesagt, wenn morgen ein Nachbar einzieht, zum Beispiel so ein richtiger Streithansel, dann bin ich weg. Okay. Und wenn ich morgen aus beruflichen Gründen umziehen muss, dann kann ich das auch sofort tun, ohne mir über die Zukunft meiner Immobilie Gedanken zu machen. Und man sollte immer unterscheiden, wie man selbst wohnen will und wie potenzielle Mieter wohnen wollen. Das ist meistens sehr, sehr unterschiedlich. Und die besten Mietrenditen haben ein-, zwei- und drei Zimmerwohnungen, und zwar an einem Standort innerhalb einer wachsenden Stadt. Die Betonung liegt auf wachsende Stadt. Und alle befragten Immobilienbesitzer haben mir gesagt, dass die Mieten, die sie dort daraus erzielen, locker ihre eigenen Mieten erwirtschaften. Und außerdem können ja die Wohnungen abgeschrieben werden, ebenso die Schuldzinsen. Also vermietete Wohnungen werden vom Mieter, vom Finanzamt und von der Inflation entschuldet.
Okay, du hast es schon angesprochen, die besten Wohnungen sind natürlich welche in wachsenden Städten. Welche das genau sind, klären wir nachher noch. Die Baugeldzinsen, die sind ja zurzeit, wenn man die Wirtschaftsnachrichten ein bisschen hört, sehr günstig. Das kann ein zusätzliches Argument sein, in eine Immobilie zu investieren, richtig?
Ja, du hast ganz recht, Simon. Die Bauzinsen sind auf einem historischen Tief. Wir können uns auch noch an Zeiten erinnern, da waren diese Zinsen bei 6-9% für ein Immobiliendarlehen. Das ist Wahnsinn. Und wenn man heute jemand eine Immobilie kauft und finanziert, dann soll er natürlich die Zinsfestschreibung mindestens auf 15 Jahre machen, besser noch 20 oder 25 Jahre. Und auch wenn die Hausbank solch lange Zinsfestschreibungen nicht anbietet oder vielleicht auch gar nicht hat, es gibt auf jeden Fall mehrere Banken, die das machen. Mhm. Und wenn heute ein Kaufwilliger bei diesen niedrigen Zinsen nur 10 Jahre Zinsfestschreibung vereinbart, so kann das sehr leichtsinnig sein, denn 10 Jahre, die sind unglaublich schnell vorbei. Und was ist dann, wenn die Zinsen möglicherweise wieder bei 6% sind? Und dann zahlt er nämlich bei einer 300.000 Euro Finanzierung im Monat fast 900 Euro mehr. Und dann kann es natürlich passieren, dass es den einen oder anderen buchstäblich finanziell zerreißt. Mhm. Also lange Zinsfestschreibungen vereinbaren für den gesparten Zins, eben weil er gerade so günstig ist, auf jeden Fall eine höhere Tilgung machen, und dann schläft es sich ziemlich ruhig und entspannt.
Okay, die Kernfrage jetzt, warum ist es gerade jetzt so richtig günstig, um in Immobilien zu investieren?
Ja, da gibt es natürlich mehrere Gründe, wie immer. Erstens, wie bereits erwähnt, sind die Zinsen für eine Immobilienfinanzierung auf einem historischen Tief. Je nach Zinsfestschreibungszeit und Beleihungshöhe liegen die Zinsen bei unter 2% bis etwa 3,5%. Zweitens, die Kaufpreise für Immobilien sind immer noch relativ günstig. Und drittens, das Mietniveau steigt merklich an. Das ist aus Sicht des Vermieters, sind es natürlich erfreuliche Aussichten. Und das ist eine Konstellation, wie wir es noch nie hatten. Ich weiß auch nicht, ob wir das in der Zukunft noch mal kriegen werden. Und wer sich jetzt nicht zumindest mal Gedanken darüber macht, der wird sich wahrscheinlich immer in ein paar Jahren über die vergangene Chance ärgern. Und wenn wir jetzt mit unseren Kunden über deren Vermögensstruktur sprechen und die Gesamtsituation des Kunden lässt es zu, dann sprechen wir natürlich auch über eine mögliche Immobilieninvestition.
Darf ich gerade kurz nochmal nachfragen? Bei mir im Haus werden jetzt auch mehrere Wohnungen zum Kauf angeboten. Das sind alles so 65 Quadratmeter Wohnungen, ausgeschrieben so 96, 98, 100.000 Euro, weil du gerade gesagt hast, es ist recht günstig momentan. Ist das realistisch?
Genau. Müssen wir einfach einmal rechnen, wie das ausschaut. Brauchen wir natürlich Papier und Rechner dazu, und dann kommt es natürlich darauf an, sind die neuwertig, die Wohnungen, ist ein Sanierungsstau da, das muss man alles berücksichtigen und dann kann man sagen, lohnt sich oder lohnt sich nicht.
Der Radio Oberland Finanzexperte, jeden zweiten Donnerstag zwischen 19 und 20 Uhr, hier bei Radio Oberland.
Das ist Donnerstag, der 18. Juli 2013. In dieser Stunde unser Thema Immobilien. Der eine oder andere wohnt zur Miete, überlegt sich vielleicht, soll er das ganze Ding kaufen? Auf jeden Fall. Was fange ich an mit meinem Geld? Wo investiere ich es, wenn ich vielleicht ein bisschen was übrig habe? Jetzt gehen wir mal davon aus, ich möchte mir eine Eigentumswohnung zur Vermietung kaufen. Soweit habe ich mir das schon überlegt. Wie könnte das jetzt finanziell bzw. wirtschaftlich überhaupt ausschauen?
Ja, Simon, jetzt gehen wir mal nicht von deiner Wohnung aus, sondern von einer schönen neuen Wohnung. Zweieinhalb Zimmer Eigentumswohnung mit, sagen wir mal, 67 Quadratmeter.
Das wäre genau mein Ding eigentlich.
Genau, und der Kaufpreis dafür wäre so 170.000 Euro. Und auf die 170.000 Euro gibt es natürlich Kaufnebenkosten, das sind 5%. Das ist das Schmerzensgeld für den Notar und die Grunderwerbsteuer in Höhe von zusammen 8.500 Euro. Zusammen sind wir jetzt bei 178.500. Und jetzt gehen wir davon aus, du hast ein Eigenkapital von 28.500 Euro, weil ich habe gehört, beim Radio Oberland, da verdient man sehr gut.
Ich glaube, unser Chef hört auch zu. Hast du
ja, ich
gehört?
Hoffe es, dass ja, er
gell?
Zuhört.
Gell? Genau.
Bleibt also dann zu finanzieren bei der Bank 150.000. Und so eine Wohnung ist eigentlich im Prinzip nichts anderes von der Betrachtungsweise, von der wirtschaftlichen Betrachtungsweise, wie ein Kontoauszug. Und wir wissen ja, auf einem Kontoauszug sind meistens Einnahmen drauf und es sind auch Ausgaben drauf. Und auf der Einnahmenseite von dem Kontoauszug Wohnung wäre also zu verbuchen die Miete mit 8.040 Euro pro Jahr, dann auf der Ausgabenseite die Zinsen mit 5.250, Tilgung mit 3.750 und Nebenkosten, das ist Hausverwaltung, Mietverwaltung, das sind Reparaturrücklagen von 1.200 Euro. Das heißt, wir haben Ausgaben per anno von 10.200, Einnahmen von 8.040. Das zusammen verrechnet bleibt über 2.160 und das wieder aufs Monat umgerechnet, haben wir 180 Euro. Das heißt, wir berücksichtigen jetzt auch keinen Steuervorteil, auch für die ganze Laufzeit keinerlei Mieterhöhung. Die Wohnung ist dann bei dem Beispiel lastenfrei nach 25 Jahren. So, was hat jetzt die Wohnung gekostet? Wenn wir die 180 Euro aufmultiplizieren auf 25 Jahre, dann kommen da raus 54.000 Euro. Dann haben wir am Anfang bezahlt Eigenkapital 28,5. Das heißt zusammen 82.500 Euro. Der Wert der Wohnung, der wird nach 25 Jahren mit Sicherheit irgendwo zwischen 280 und 350.000 Euro sein. Und ich denke, das ist einmal ein ganz gutes Geschäft.
Ja, wollte gerade sagen, dickes Gewinngeschäft, wenn diese Rechnung so aufgeht. Jetzt gibt es ja eine Menge Menschen, die kriegen in den nächsten 5 bis 15 Jahren, sagen wir mal, Lebensversicherungen ausbezahlt und würden sich dann gerne eine Wohnung eben zum Vermieten kaufen von dem Geld. Lohnt es sich für die mit dem Kauf jetzt noch so lange zu warten, bis diese Versicherungen fällig werden? Also 5 bis 15 Jahre ist jetzt nicht übermorgen. Oder ist es jetzt besser, heute schon eine Immobilie zu erwerben?
Ja, Simon, jetzt gehen wir mal wieder davon aus, die gleiche Wohnung wie soeben mit 170.000 Euro. Und wir haben ja gehört und wir wissen ja, dass die Immobilienpreise stark ansteigen. Und dann kann man davon ausgehen, dass in 10, 15 Jahren die gleiche Immobilie etwa 230.000 Euro kosten wird. Das ist eine Steigerung von 60.000 Euro. Das heißt, die Preise, die laufen einen davon, wenn man investieren will. Das ist also wesentlich klüger, die Immobilie bereits heute zu erwerben. Man muss dann nur die Finanzierung so aufbauen, dass sie konform ist mit den Auszahlungen aus den Lebensversicherungen. Da sehen wir mal an, die erste Auszahlung erhält der Interessent in 5 Jahren und kriegt vielleicht 50.000 Euro. Die zweite Auszahlung in 12 Jahren über 100.000. Das heißt, man schließt jetzt dafür nicht ein, sondern zwei Darlehen ab. Das erste Darlehen mit 50.000 und 5 Jahren Laufzeit, das zweite mit 100.000 und 12 Jahren Laufzeit. Dann sind bereits praktisch nach 5 bzw. nach 12 Jahren ist das Ganze dann komplett schuldenfrei und er kann sich über eine Miete von auf jeden Fall mindestens 750 Euro freuen. Und in so einem, ich möchte sagen, in einem so idealen Fall wird die Finanzierung von der Tilgungshöhe natürlich so angepasst, dass es ein Selbstläufer ist. Also er wird die Zeit, bis die Lebensversicherungen fällig werden, natürlich keine Unterdeckung haben, sondern das Ganze läuft plus minus null aus, weil ja dann sowieso an einem Stück getilgt wird zum Schluss.
Wir rechnen hier schon so schön rum um kurz vor 7:30. Jetzt aber die Einstiegsfrage. Wie viel Eigenkapital muss ich jetzt auf jeden Fall mitbringen? Was muss ich an Cash schon auf der Seite haben, um überhaupt eine Eigentumswohnung kaufen zu können, sinnvoll?
Ja, Simon, so pauschal kann man das auch nicht sagen. Da kommt es auf mehrere Faktoren an. Es ist auf jeden Fall zu unterscheiden, ob die Immobilie selbst genutzt sein soll oder ob sie vermietet wird und wie alt ist derjenige. Also bei der eigengenutzten Immobilie sollte so viel Eigenkapital natürlich wie möglich eingebracht werden. So bis zu 50% sind auf jeden Fall in Ordnung und dann ist es eine gesunde Finanzierung. Und bei der vermieteten Wohnung sind es nur zwischen 25%. Das Ganze richtet sich natürlich nach der Gesamtbonität des Kunden, beziehungsweise was sind denn sonst noch für Vermögenswerte vorhanden, wie hoch ist das Einkommen von demjenigen, beziehungsweise wie hoch sind seine Ausgaben und was hat er denn sonst noch für Verbindlichkeiten. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass bei gleichem Kapitaleinsatz bei der vermieteten Wohnung zwei Wohnungen gekauft werden können anstatt eine.
Dankeschön bis hierhin. Das lassen wir jetzt mal ganz kurz wieder sacken, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, ich habe gut zugehört, habe mir vielleicht auch ein paar Notizen gemacht, aber einiges ging mir dann doch ein bisschen schnell. Den Herrn muss ich besuchen. Wo geht er bei dir am besten vorbei, Karl?
Am besten bei mir in Ettal. Wir sind sehr leicht zu finden. Erstes Haus rechts, wenn man von Garmisch kommt, Alte Bergstraße 2, beziehungsweise man kann telefonisch 088 22 oder Internet www.lindebner-finanz.de und dann können wir Kontakt aufnehmen.
Alle Fragen rund ums Geld beantwortet Ihnen jeden zweiten Donnerstag der Radio Oberland Finanzexperte Karl-Heinz Lindebner.
Macht er natürlich auch heute wieder 19 bis 20 Uhr. Sie kennen das ja mittlerweile. Und heute unser Thema Immobilienkauf oder Vermietung. Jetzt mal ganz blöd gefragt, möglicherweise. Also wenn ich drüber nachdenke, mir eine Eigentumswohnung zu kaufen, nur um sie dann wieder zu vermieten. Was sind das für Menschen, die das genau so machen?
Ja, das sind auf jeden Fall Menschen, Simon, die gut rechnen können. Und die kaufen sich eine Immobilie nicht einfach so zur Gaudi, nach dem Motto, das wird schon gut gehen, sondern die haben sich ja dabei was gedacht. Und die wissen, dass langfristig ein Sachwert immer einen Geldwert schlägt. Dass die Inflation jetzt plötzlich ihr Freund ist und nicht mehr ihr Feind. Dass die Immobilie der Ruhepol ihrer gesamten Vermögensstruktur ist. Und dass man eine Immobilie nicht anspart, sondern dass man sie abspart. Und dass sie beim Erwerb der Immobilie nicht allein sind, weil ihnen das Finanzamt, die Inflation und der Mieter bei der Entschuldung helfen. Und sie wissen auch, dass man durch Immobilienbesitz finanziell unabhängig werden kann, beziehungsweise eine schöne Zusatzrente erreicht, um den Ruhestand sehr entspannt angehen zu können.
Jetzt höre ich dir hier sehr genau zu. Und wenn ich mich jetzt nicht verhört habe, hast du gerade gesagt, eine Immobilie spart man nicht an, sondern man spart sie ab. Was heißt das?
Genau. Gehen wir jetzt einmal von folgender Situation aus. Ein Immobilieninteressent, der hat 20.000 Euro und ist in der Lage, auch monatlich 250 Euro aufzubringen. Er hat auch schon eine Wohnung im Blickfeld, die ihm gefällt. Das ist wieder diese 170.000 Euro Wohnung. Er will aber zuerst, weil er ungern Schulden macht, das Geld ansparen und sich dann kaufen. Und wenn er jetzt seine 20.000 Euro monatlich 250 Euro zu 5% anlegt, dann hat er nach 21 Jahren diese 170.000 für den Kaufpreis zusammen. Jetzt ist aber die Frage, kostet diese Wohnung immer noch 170.000 oder ist sie möglicherweise teurer geworden? Und ich glaube, wir wissen alle, es ist inzwischen wesentlich teurer geworden. Also der Kaufpreis, der wird jetzt auf alle Fälle mindestens zwischen 260.000 und 320.000 Euro liegen. Also er kann gar nicht so schnell sparen, wie ihm einfach die Preise davonlaufen. Und das nennt man Ansparen und das ist auf Dauer sehr frustrierend. Also ansparen muss man natürlich schon, aber um einfach einen gewissen Eigenkapitalstock zu haben, um dann einzusteigen. Anders schaut es natürlich aus beim sogenannten Absparen. Und dabei wird ein Immobiliendarlehen aufgenommen und abgespart. Das heißt, es wird getilgt. Und nach den gleichen 21 Jahren hat dann der sogenannte Absparer eine lastenfreie Immobilie, die jetzt auch diesen Wert zwischen 260.000 und 320.000 Euro darstellt und die ihm einen Mietertrag zwischen 1.000 und 1.300.000 Euro beschert.
Okay, alles klar. Ich habe es ja vorher schon gesagt, das ist das, ich bin richtig neugierig. Du hast gesagt, es gibt richtig gute Immobilienstandorte bei uns in Deutschland. Das wären die wachsenden Städte, wenn ich mich erinnere. Was sind jetzt eigentlich die besten Immobilienstandorte im ganzen Land?
Ja, Simon, im Juni hat das Handelsblatt eine sehr interessante Berichterstattung über die besten und aussichtsreichsten Immobilienstandorte in Deutschland gemacht. Und da war praktisch jeden Tag ein Artikel drin, und zwar ganze zwei Seiten pro Stadt in jeder Ausführung war da drin. Und da wurden natürlich keine touristischen Orte genannt, sondern da ging es um Städte, die hervorragende Arbeitsplätze bieten, die jedes Jahr stark wachsen, einfach weil der Zuzug entsprechend da ist, weil die Leute zum Arbeitsplatz ziehen und dadurch einen besonders lukrativen Immobilienmarkt bieten. Und aufgrund der Studie vom Handelsblatt sind auf jeden Fall die besten Standorte München, wissen wir ja, bloß kann man fast nichts mehr kaufen, so teuer, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Nürnberg führt Erlangen, hat mich sehr überrascht, Stuttgart und natürlich Dresden. Und da geht natürlich in diesen Städten geht richtig die Post ab.
Okay, Nachfrage nach Garmisch-Partenkirchen, klein, aber edel?
Ja, edel ist es schon, genauso wie der Tegernsee. Ob die Preise natürlich noch so fair sind, das weiß ich auch nicht. Das wird halt von vielen Auswärtigen, die da kaufen, werden halt die Preise auch, wie man so schön sagt, versaut.
Dankeschön. Bis hierhin, gleich 7:45 Donnerstagabend. Wir sprechen gleich nochmal weiter mit unserem Radio Oberland Finanzexperten Karl-Heinz Lindebner aus Ettal.
Der Radio Oberland Finanzexperte. Jeden zweiten Donnerstag zwischen 19 und 20 Uhr. Hier bei Radio Oberland.
Unser heutiges Thema: Immobilien kaufen, also sozusagen eine Wohnung oder ein Haus, eine Doppelhaushälfte kaufen und dann weitervermieten, sinnvoll oder nicht. Und inzwischen sind ja viele Fragen bei uns reingekommen hier im Studio. Unsere Hörer rufen an, fragen nach. Wollen wir natürlich auch beantworten. Karl, legen wir mal los. Ist es denn sinnvoll, eine Immobilie zu wählen, bei der es eine Haus- und Mietverwaltung gibt? Das wäre Frage Nummer eins.
Ja, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass unser Hörer in einen der Top-Standorte investieren will, aber nicht dort wohnt. Und eine Haus- und Mietverwaltung ist aber auf jeden Fall sinnvoll. Es ist auch vom Gesetzgeber her so vorgeschrieben, dass ab einer bestimmten Objektgröße eine Hausverwaltung eingerichtet sein muss. Und die Verwaltung muss auf jeden Fall vor Ort sein und ist, das ist natürlich der wichtigste Partner überhaupt, um den Werterhalt der Immobilie zu gewährleisten.
Mhm. Welche Aufgaben übernimmt so eine Hausverwaltung?
Ja, die Hausverwaltung ist auf jeden Fall für den technischen Ablauf der Immobilie verantwortlich. Also wenn der Mieter zum Beispiel wegen dem berühmten tropfenden Wasserhahn beim Verwalter anruft, dann kümmert er sich drum und schafft unverzüglich Abhilfe. Er stellt ebenso den Wirtschaftsplan der Immobilie, er führt die jährliche Eigentümerversammlung durch, er kümmert sich um Heizungsabrechnungen, Müllentsorgung etc. Auch der Hausmeister wird organisiert, das geht vom Rasenmähen bis zum Schneeräumen. Und er schließt natürlich auch die nötigen Versicherungen ab, also von der Wohngebäudeversicherung bis zur Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht. Kurzum, die Verwaltung ist für den tadellosen Zustand der Liegenschaft verantwortlich. Und bei den von uns angebotenen Immobilien wissen wir bereits im Vorfeld, wer der Verwalter sein wird. Und wir arbeiten mit ihm schon seit vielen Jahren zusammen und können bestätigen, dass es der Beste ist, den man sich überhaupt vorstellen kann.
Nächste Frage: Wer kümmert sich um einen geeigneten Mieter und nach welchen Kriterien wird ein passender Mieter ausgesucht?
Ja, um die Vermietung kümmert sich in der Regel die sogenannte Mietverwaltung. Bei uns ist der Hausverwalter zugleich auch der Mietverwalter, was ja auch Sinn macht. Das heißt, er schließt die entsprechenden Mietverträge ab, zieht die Mieten ein und leitet sie direkt an den Eigentümer weiter. Und beim Aussuchen eines geeigneten Mieters wird er eine Schufa-Auskunft einholen, ebenso wird er eine Vorvermieter-Auskunft einholen. Es wird also das Maximum getan, um dann eine ordentliche Mieterstruktur zu haben.
Wenn jetzt ein Mieterwechsel anstehen sollte, was ja immer wieder mal vorkommen kann, wer nimmt dann die Wohnung ab und wer kümmert sich um den neuen Mieter?
Ja, die Abnahme der Wohnung macht ebenfalls die Haus- und Mietverwaltung. Sollte jetzt irgendetwas nicht passen, dann wird es renoviert und unter Umständen muss die Mietkaution dafür verwendet werden. Darum gibt es das ja. Es gibt Kündigungsfristen, sodass sich die Mietverwalterin bereits frühzeitig um einen neuen Mieter kümmern kann. Und somit ist eine nahtlose Neuvermietung gewährleistet.
Mhm. Bei Erwerb einer Wohnung mit Erstbezug, also auf Deutsch übersetzt, es handelt sich jetzt um einen Neubau. Welchen Zeitraum muss ich jetzt einkalkulieren, bis meine Wohnung dann vermietet ist?
Ja, eigentlich überhaupt keinen. In der Regel sind die Wohnungen bereits 2-3 Monate vor Übergabe, also vor Fertigstellung, komplett vermietet. Die Mietverträge sind bereits geschlossen mit den Mietern und die Mieter warten nur, dass sie einziehen können.
Okay, jetzt haben wir vorher über Standorte gesprochen. Welche Wohnungsgrößen sind denn jetzt am gefragtesten?
Ja, aus rein wirtschaftlichen Gründen in diesen Städten sind die gefragtesten Wohnungen 1-, 2- und 3-Zimmerwohnungen. Die sind am besten zu vermieten und der Ertrag ist auch am besten.
Alles klar. Welches Alter, Abschlussfrage, ist das Beste, um eine Immobilie zu kaufen?
Ja, das Alter ist eigentlich egal. Also eine Immobilie kann immer erworben werden. Natürlich ist es optimal, wenn ich mir bereits in jungen Jahren eine Wohnung kaufe. Und umso wahrscheinlicher ist es dann, dass man auch als Normalverdiener 2 bis 3 Wohnungen im Laufe seines Arbeitslebens kaufen kann. Das wäre dann bis zum Ende seines 50. oder Anfang 60. Jahres, sollen die dann komplett lastenfrei sein. Und das alles im Hinblick auf die katastrophalen Aussichten bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Wir erinnern uns an frühere Sendungen, wo wir darüber gesprochen haben. Und die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung wird gerade bei Jüngeren einmal maximal 40% des letzten Nettoeinkommens sein. Und dann ist man natürlich heilfroh, wenn man dann noch 2 oder 3 Monatsmieten als Zusatzrente erhält und kann das Ganze entspannt angehen und vielleicht auch nochmal in Urlaub fahren.
Okay, was man vielleicht möchte, Lebensstandard auf jeden Fall halten, vielleicht nochmal in Urlaub fahren. Danke dir, Karl.
Simon, ich danke dir ebenfalls, war wieder schön. Und auf Wiedersehen und guten Abend auch an unsere Hörer. Und in 14 Tagen sehen wir uns wieder, leider nicht mit dir, aber die anderen Kollegen sind ja auch Spitze drauf. Und dann machen wir das Ganze wieder, ich freue mich schon.
Eine Anmerkung habe ich doch noch, Karl, wir hören uns. Das haben wir beim Radio hier.
Haben wir gesagt, sehen uns, ja, wir hören uns.
6 Minuten vor 8 haben wir es.
Sollten wir mal Fernsehen machen.
Ja, oh, das wäre mal was Neues. Weil also ich wünsche dir...
Uns verstecken sie doch erinnern, obwohl wir die Schönsten sind, das ist eigentlich traurig. Gell?
Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend, komm gut nach Hause. Nach Ettal, wie gesagt, sie schauen einfach am besten im Internet vorbei, lindebner-finanz.de. Dort gibt es die Kontaktnummern, die Kontaktadressen. Sie können auch direkt in Ettal vorbeifahren, wenn Sie jetzt von Garmisch raufkommen. Die erste Abzweigung rechts, gleich wieder bremsen, da steht das Haus. Sie schauen vorbei. Schönen Abend dir, Karl. Gute Fahrt.
Servus.
Alle Fragen rund ums Geld beantwortet Ihnen jeden zweiten Donnerstag der Radio Oberland Finanzexperte Karl-Heinz Lindebner.